Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Menschen sitzen wieder an Tischen vor Bars, Cafés und Restaurants. Auch in Berlin füllen sich die Straßen langsam wieder mit Leben. Und mit Wirkung dieses Freitags greifen ja noch weitere Lockerungen. Das Testen fällt in vielen Bereichen weg, beim Einkaufen im Einzelhandel beispielsweise, beim Besuch im Museum und, wie eingangs erwähnt, in der Außengastronomie. Wie kommt das an? Bestimmt nicht schlecht, denke ich. Inforadio-Reporterin Jenny Barke weiß es genau, denn sie hat sich in Berlin umgehört.
Die kommende Zeit verspricht viel Normalität. Fast schon wie vor der Pandemie. Jana ist auf der Museumsinsel unterwegs, will sich mehrere Museen anschauen und freut sich über die wiedergewonnene Spontanität.
Das ist eine Erleichterung, weil man nicht mehr vorher so viel planen muss. Oh, ich muss jetzt erst noch einen Test machen und das und das und das. Sondern ich kann jetzt einfach die Slots buchen und einfach reingehen und ja, muss mich nicht mehr um so viel kümmern.
Im Scheunenviertel ist das Restaurant Kaiser Sosee des Gastwirts Thomas Wolf gut besucht. An die Pandemie erinnern noch die Plexiglaswände zwischen den Tischen und das Ordnungsamt. Es kontrolliert die Hygienekonzepte. Für Wolf kommt das große Highlight der Lockerungen erst noch. Ab nächsten Freitag dürfen die Hotels wieder Touristen aufnehmen.
Weil wir eben viel von Touristen auch leben hier im Scheunenviertel, in der Galerien-Auguststraße, und da freuen wir uns drauf. Wir gehen davon aus, dass dann auch der Ansturm kommt gleich.
Wolf freut sich, dass draußen die Testpflicht für Restaurants wegfällt. Er findet es aber verwirrend, dass sie drinnen bleibt. Das mache die Kontrollen schwer. Das kritisiert auch Salvatore vom Café Espresso Mania in der Kastanienallee. Er reagiert auf die Lockerungen verhalten optimistisch.
Es ist einfach schwerer abzuschätzen, ob das jetzt angenommen wird. Und da wir mit Speisen und Getränken arbeiten, die auch verderben, möchte man natürlich unsere Kosten so gering wie möglich halten. Es ist jetzt eine Findungsphase, glaube ich, so 1-2 Wochen. Und danach können wir, glaube ich, besser und gezielter einkaufen.
Für die Testzentren ist der Wegfall der Testpflicht erstmal kein Glücksfall. Ihnen bricht damit das Geschäft ein. Im Sommer kommt für sie noch eine Herausforderung hinzu, die Wärme. Virologen warnen davor, dass die Testergebnisse durch hohe Temperaturen verfälscht werden könnten. Am Pfefferberg in Prenzlauer Berg steht ein Corona-Bike. Die Tests seien auch bei dieser mobilen Teststation vor Wärme geschützt, sagt Mitarbeiterin Mia.
Es ist so, dass die Tests ja eben so ein bisschen abgekapselt sind. Also die liegen im Schatten. Da muss man ein bisschen aufpassen.
Mia glaubt, dass Testzentren auch künftig noch viel zu tun haben werden. Denn es gilt weiter eine Testpflicht im Innenbereich von Bars und Restaurants. Für Ursula ist das nicht mehr wichtig. Sie ist schon 2-mal geimpft. An die neue Freiheit müsse sie sich aber erst mal gewöhnen.
Das sogenannte normale Leben ist ja irgendwo fast uns abhanden gekommen in unseren Köpfen. Zum Beispiel, also ich wäre, wenn jetzt hier viele Leute hergekommen wären, wäre ich nicht ins Museum gegangen. Ich meine, wir sind heute bei 25 Inzidenzwert. Kann man sagen, ist wunderbar. Also lasst uns das ausprobieren.
Ursula hofft, dass die Lockerungen nicht dazu führen, dass die Inzidenz wieder steigt. Doch danach sieht es im Moment nicht aus.
Man kann ja nur erahnen, was im zurückliegenden Jahr in so einigen Familien los gewesen sein muss. Schule dicht, Kita dicht, im Zweifel die Eltern im Homeoffice, Kinderbetreuung und Homeschooling. Ja, da können die Nerven schon mal blank liegen. So langsam kehrt jetzt wieder das normale Leben zurück. Gerade in der Schule gibt's ja viel nachzuholen, aber nicht nur dort, macht Berlins Bildungssenatorin Scheres deutlich bei der Vorstellung eines Corona-Aufholprogramms. Die Einzelheiten dazu kennt Sabine Müller in unserer landespolitischen Redaktion.
Senatorin Sandra Scheres kann für das Programm Stark gegen Corona viel zusätzliches Geld in die Hand nehmen. Möglich macht das der Bund, der den Ländern extra Mittel gibt. Für Berlin sind es 64 Millionen Euro. Der größte Teil davon, 70%, soll direkt an die Schulen gehen. Vor allem, um Schülerinnen und Schüler individuell zu unterstützen. Zum Beispiel mit Lerncoaching, Sprachförderung, besserer digitaler Ausstattung oder auch Wochenendschule. Scheres betont aber, es solle nicht nur darum gehen, Schulstoff nachzuholen und Lernlücken zu schließen.
Das ganze Thema Lernleistung ist wichtig, aber wir wollen den ganzen Menschen sehen.
Das heißt, mit dem zusätzlichen Geld kann zum Beispiel auch mal ein schöner gemeinsamer Ausflug finanziert werden. Überhaupt, sagt Scheres, sollten Kinder und Jugendliche nach dem harten Corona-Jahr jetzt einen schönen Sommer haben. Die Stadt unterstützt mit dem Programm auch Ferienlager, Stadtranderholung, Ferienschwimmkurse oder Workshops in Jugendeinrichtungen.
Um Kindern auch einfach was Gutes zu tun, dass es ihnen gut geht und dass sie dann auch gestärkt zum Beispiel aus den Sommerferien kommen und dann super gut dann wieder starten können nach den Ferien.
Mehr Geld gibt es auch für die frühkindliche Bildung, etwa Kitas mit besonders vielen Kindern, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Für Corona-gebeutelte, manchmal überforderte Familien gibt es mehr psychosoziale Betreuung und Beratung, außerdem Workshops zur Eltern-Kind-Bindung, sagt Senatorin Scheres.
Dass wir auch stark Familien unterstützen, die auch mit Überforderungssituationen auch im Rahmen der Corona-Zeit zu tun hatten, dass wir hier auch die Familien stärken. Also die Familien sind ja sehr, sehr wichtig. Wenn es den Familien gut geht, geht es den Kindern auch gut.
Das Programm soll Kinder und Jugendliche überall da erreichen, wo sie sind. So werden zum Beispiel auch die mobilen Lernhilfeteams für Heime, Wohngruppen und Flüchtlingsunterkünfte aufgestockt. An Schulen und in Jugendhilfeeinrichtungen sollen zusätzliche Stellen geschaffen werden für ein freiwilliges soziales Jahr. Wir haben viel Arbeit vor uns, sagt Senatorin Sandra Scheres. In allen Bereichen gäbe es viel aufzuholen. Sie zeigt sich optimistisch, dass das klappen kann.
Der Bericht war das von Sabine Müller. Im September wird ja in Berlin zeitgleich mit der Bundestagswahl auch ein neues Abgeordnetenhaus gewählt. Da braucht es viele Wahlhelfer. Und wer sich als Wahlhelfer meldet, der hat Anspruch auf eine Corona-Impfung. Ganz offenbar war für so manchen Freiwilligen das frühzeitige Impfangebot aber interessanter als das Ehrenamt. Denn unmittelbar nach Erhalt der Impfbescheinigung sind in Berlin mehr als 200 Wahlhelfer von ihrem Ehrenamt zurückgetreten. Der Bericht von Inforadio-Reporter Wolf Siebert dazu.
Der Spoiler gleich am Anfang. Der Ablauf der Wahlen in Berlin im September ist, Stand Anfang Juni, nicht bedroht. Berlin hatte frühzeitig mit der Suche nach ehrenamtlichen Wahlhelfenden begonnen, sagt die Landeswahlleiterin Petra Michaelis. Die Nachfrage ist groß, eine Reserve gebildet. Absagen seien zurzeit noch ein Randphänomen.
Wir sind damit konfrontiert, dass einige wieder abspringen. Das ist ärgerlich und macht uns weitere Arbeit. Aber ich hoffe, dass die sich jetzt gemeldet haben, dabei bleiben und mit uns zusammen den Wahltag gestalten.
Eine Abfrage in mehreren Berliner Bezirken brachte ein ähnlich entspanntes Bild. Beispiel der Großbezirk Pankow mit rund 409.000 Einwohnern. 4.000 Wahlhelfende werden gebraucht, 6.000 Interessenten haben sich gemeldet, 130 haben bislang abgesagt. In 4 anderen Bezirken ein ähnliches Bild. Sogenannten Trittbrettfahrern, die nach Erhalt der Bescheinigung fürs Impfzentrum ihr Engagement am Wahlabend wieder stornierten, redet die Landeswahlleiterin milde ins Gewissen.
Die Leute müssen sich dann fragen, ob sie morgens gut in den Spiegel gucken können. Aber ich kann das jetzt nicht anders lösen, das Problem.
Ob und wie viele Absagen tatsächlich fake waren, lässt sich nur mutmaßen, nicht wirklich ermitteln. Wahlämter sind keine Staatsanwaltschaften. In Steglitz-Zehlendorf wirkten alle Absagen plausibel, sagt der zuständige Stadtrat. Dass das kostenlose und frühzeitige Impfangebot für Wahlhelfende richtig war, davon ist Landeswahlleiterin Petra Michaelis nach wie vor überzeugt. Denn der 26. September in Berlin ist ein super Wahltag mit 3 Wahlen und mutmaßlich einem Volksentscheid. Ein reibungsloser Ablauf soll garantiert werden.
Ich freue mich, dass es diese Impfmöglichkeit gibt für Wahlhelfende, denn wir müssen ja verhindern, dass der Wahltag ein Superspreading-Ereignis wird. Und insofern müssen wir dafür sorgen, dass alle Wahlhelfenden am Wahltag vollen Impfschutz haben.
Noch werden Wahlhelfende gesucht, vor allem für die Wahlvorstände. Die Voraussetzungen sind niedrig. Man muss 18 Jahre alt sein und die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. Die Hälfte der Wahlhelfenden wird von den Mitarbeiterinnen des öffentlichen Dienstes gestellt. Die Teilnahme ist freiwillig. Alle Helfenden bekommen ein sogenanntes Erfrischungsgeld von bis zu 60 Euro.
Dass eine Landesverfassung geändert wird, das kommt doch eher selten vor. In Brandenburg soll aber genau dies passieren. Die Regierungsfraktionen von SPD, CDU und Grünen bilden gemeinsam mit den Linken die nötige Zweidrittelmehrheit. Bekämpfung von Antisemitismus, darum geht es. Und die Parteien haben dazu einen gemeinsamen Vorschlag für eine Verfassungsänderung vorgestellt. Die Details kennt unser landespolitischer Reporter Oliver Schosch.
Es geht um folgende Formulierung, die neu in die Landesverfassung aufgenommen werden soll.
Das Land schützt das friedliche Zusammenleben der Menschen und tritt Antisemitismus sowie der Verbreitung rassistischen und fremdenfeindlichen Gedankenguts entgegen. Das Land fördert die Stärkung jüdischen Lebens.
Die Verfassungsänderung sei schon lange geplant worden, doch die jüngsten Ereignisse hätten dem Vorhaben zusätzlichen Antrieb verliehen, so die Grünen-Fraktionschefin Petra Buttke.
In den vergangenen Wochen hat sich besonders auch durch den Nahostkonflikt der Antisemitismus in unserer Gesellschaft noch mal deutlicher gezeigt. Wir wollen eine weltoffene Gesellschaft, wir wollen einen Schutz vor antisemitischen Angriffen und wir wollen deshalb auch das als Staatsziel in unserer Verfassung in Zukunft deutlich verankern.
Bei den Verhandlungen mit dabei waren auch die Freien Wähler, doch die präsentierten dann fast zeitgleich einen eigenen Vorschlag für eine Verfassungsänderung. Denn der Text der anderen Parteien würde nicht weit genug gehen, so der Fraktionschef der Freien Wähler Peter Wieder.
Die Koalition hat hier eine Formulierung Stärkung des jüdischen Lebens. Wir sind der Überzeugung, wir müssen hier auch deutlich festschreiben, jüdisches Leben und jüdische Kultur.
Die anderen Parteien wiesen die Darstellung zurück, dass die Zusammenarbeit am Wort Kultur gescheitert sein soll. Weil Verfassungsänderungen äußerst selten stattfinden, werden dann gerne mehrere Sachen gleichzeitig geändert. Wieder habe da eigene Freie Wähler-Themen durchsetzen wollen, so der Vorwurf der anderen Parteien, den Wieder selbst zurückweist. Dem parlamentarischen Geschäftsführer der CDU-Fraktion Steven Breetz war deutlich anzuhören, dass es hinter den Kulissen geknirscht hat.
Es hat überhaupt keine Rechtfertigung gegeben, außer die, dass eine kleine Gruppe ein großes Ego zur Schau stellen möchte.
Die AfD wurde nicht mit an Bord geholt. Aus Prinzip, so Linken-Fraktionschef Sebastian Walter.
Wenn wir verschiedene Vertreter dieser Fraktionen treffen, die sich ganz bewusst auch mit Antisemitinnen und Antisemiten treffen, die auf Veranstaltungen auftreten, wo Antisemitismus keine kleine Rolle spielt und am Ende auch eben klar erwiesene extreme Rechte und auch neue Nazis beschäftigt in der eigenen Landtagsfraktion.
Der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Dennis Holoch, machte deutlich, dass er nicht mitgemacht hätte, denn er sieht Antisemitismus als ein reines Problem von zugewanderten Muslimen.
Alle Parteien, die sich hier hinsetzen und dies in die Verfassung aufnehmen wollen, die Bekämpfung des Antisemitismus, sind ja diejenigen, die seit 2015 durch die unbegrenzte Zuwanderung diese Leute und diese Kulturen in unser Land holen.
Linken-Fraktionschef Walter betonte, dass die meisten antisemitischen Übergriffe von Rechtsextremisten verübt werden. Der AfD gefiel aber auch ein zweiter Punkt nicht, der in der Verfassung geändert werden soll. Er betrifft die Regelung zur Zusammensetzung des Landtagspräsidiums. Demnach könnte der umstrittene AfD-Landtagsvizepräsident Andreas Galau abgewählt werden, ohne dass ein AfDler nachrücken muss. Weitere geplante Änderungen sind die Aufnahme der Freundschaft zwischen Brandenburg und Polen in die Landesverfassung, außerdem die Verwendung einer geschlechtergerechten Sprache und Frauen sollen als Teil des Staatsvolks explizit in der Verfassung erwähnt werden.
In der kommenden Woche dann sollen die Vorschläge in den Landtag eingebracht werden, im November in Kraft treten. Wir haben gehört, Oliver Schosch und soweit auch der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heine Martin im Studio. Das Ganze finden Sie als Podcast auf inforadio.de.
Inforadio Podcast.